Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Meinungsumschwung. Das Abstimmungsbarometer zeigt, die Gegner der Einbürgerungsinitiative haben Zulauf. Übungsabbruch. Der Bundesrat will keine Neuordnung der Departemente. Finanzmarktaufsicht. Die Spitze der neuen Behörde ist komplett. Friedensverhandlungen. Israel und Syrien reden nun auch offiziell wieder miteinander. Friedenshoffnungen. Die libanesischen Konfliktparteien einigen sich auf einen Kompromiss. Politsymbolik. Italiens Regierung tagt in Neapel. Wir fragen nach den Resultaten. Und im Dossier die Abrechnung. Begegnung mit Paul Krugman, der renommierte Ökonome, gehört zu den schärfsten Kritikern von US-Präsident George Bush. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Andrea Abühl.
Nein zur Einbürgerungsinitiative und nein zur Initiative gegen Behördenpropaganda. So hätten die Schweizerinnen und Schweizer bei einer Abstimmung am letzten Sonntag entschieden. Auch den Gesundheitsartikel hätten sie abgelehnt. Das zeigen die aktuellen Umfragedaten des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG SSR IDESuisse, anderthalb Wochen vor dem Urnengang. Inlandredaktor Alexander Sauter berichtet.
Es hat ein Meinungsumschwung stattgefunden. Vor einem Monat befürwortete noch eine Mehrheit die Einbürgerungsinitiative der SVP. Jetzt wird diese abgelehnt. 56% der Befragten sind bestimmt oder eher gegen die Initiative für demokratische Einbürgerungen. 33% sind bestimmt oder eher dafür. Lediglich 11% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich noch keine Meinung gebildet. Ebenfalls einen Meinungsumschwung gab es beim Gesundheitsartikel, der im Gesundheitswesen für mehr Transparenz und Wettbewerb sorgen will. Hier zeichnet sich nun ein Nein ab. 45% lehnen die Vorlage bestimmt oder eher ab, 39% sind auf der befürwortenden Seite, 16% sind noch unentschieden. Wenig Chancen dürfte die Volksinitiative gegen Behördenpropaganda haben, mit der die Informationstätigkeit des Bundesrates im Vorfeld von Abstimmungen beschränkt werden soll. 60% sagen Nein, 26% Ja. An der Abstimmung vom 1. Juni wollen zurzeit 46% der Stimmberechtigten teilnehmen.
Alexander Sauter. Der Bundesrat hat an einer Klausursitzung beschlossen, auf eine Neuordnung der Departemente zu verzichten. Die Landesregierung sei nach ausgiebigen Gesprächen zum Schluss gekommen, dass eine Departementsreform keinen entscheidenden Mehrwert brächte, teilte die Bundeskanzlei mit. Diskutiert worden war unter anderem die Zusammenlegung der Ressorts Bildung und Forschung und die Schaffung eines Sicherheitsdepartements. Der Bundesrat lege das Schwergewicht jetzt auf die Aufgabenüberprüfung, so die Bundeskanzlei. Der Direktor der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA heißt Patrick Graflaub. Der Bundesrat hat seine Wahl genehmigt und den Verwaltungsrat der neu geschaffenen Aufsichtsbehörde vervollständigt. In ihr werden auf Anfang 2009 die Eidgenössische Bankenaufsicht, das Bundesamt für Privatversicherungen und die Kontrollstelle für Geldwäscherei zusammengeführt. Priscilla Imboden.
Der Direktor der neuen Finanzmarktaufsicht FINMA stammt aus der Privatwirtschaft. Patrick Graflaub arbeitet beim Rückversicherer Swiss Re, wo er für das Kapitalmanagement zuständig ist. Der Bundesrat hat seine Wahl genehmigt. Außerdem besetzte er das Vizepräsidium mit zwei Spitzenbeamten aus der Verwaltung. Daniel Zuberbühler, Direktor der Eidgenössischen Bankenaufsicht EBK, wird dieses Amt mit Monika Mechler, Direktorin des Bundesamtes für Privatversicherungen, teilen. Die Doppelbesetzung sei eine gute Voraussetzung für eine harmonische Zusammenführung der beiden Behörden, schreibt der Bundesrat. Bereits Anfang Jahr hatte er Eugen Haltiner zum Präsidenten der FINMA ernannt. Der ehemalige UBS-Mann ist bis Ende Jahr Präsident der EBK. Die neue Finanzmarktaufsicht nimmt ihre operative Tätigkeit zu Beginn des nächsten Jahres auf.
Wer in den Ländern der Europäischen Union die Umwelt schwerwiegend schädigt, muss künftig mit harten Strafen rechnen. Das EU-Parlament hat dazu ein Rahmengesetz verabschiedet. Unter Strafe gestellt werden zum Beispiel die illegale Entsorgung von Abfällen, die Verschmutzung von Gewässern und der Schmuggel von geschützten Tier- und Pflanzenarten. Die einzelnen EU-Länder sollen nun die konkreten Strafmaße für die Delikte festlegen. Sie haben dazu 2 Jahre Zeit. 8 Jahre waren die Gespräche unterbrochen. Jetzt haben Israel und Syrien wieder offiziell Friedensverhandlungen aufgenommen. Zustande gekommen sind diese dank türkischer Vermittlung. Auslandredaktor Robert Stähli.
Gerüchte über Verhandlungen zwischen Israel und Syrien hatte es schon seit geraumer Zeit gegeben. Heute nun haben sowohl Jerusalem als auch Damaskus offiziell die Wiederaufnahme ihrer seit 8 Jahren unterbrochenen Gespräche bekannt gegeben. Beide Seiten hätten ihren Willen bekundet, diese offen und vorurteilsfrei anzugehen, meldete das Amt des israelischen Premiers Olmert. Im Mittelpunkt der Verhandlungen, die vorerst indirekt über türkische Vermittler geführt werden, stehen die Golanhöhen. Damaskus verlangt die Rückgabe der von Israel im Jahre 67 eroberten Gebiete, welche wiederum für Israel aus strategischen Gründen und als Wasserreservoir bedeutsam sind. Als Gegenleistung für die Rückgabe des Golans bietet Syrien Israel einen Friedensvertrag an. Ein Angebot, das Israel freilich kaum genügen wird. Jerusalem verlangt vielmehr, dass Syrien auch seine Unterstützung für die radikal-islamische Hisbollah im Libanon und die Hamas in den Palästinensergebieten einstellt.
Robert Stähli. Nach einer anderthalbjährigen Staatskrise kann der Libanon auf Frieden hoffen. Die pro-westliche Regierung und die Hisbollah haben sich auf die Bildung einer neuen Regierung und auf ein neues Wahlrecht geeinigt. Zum neuen Präsidenten soll Armeechef Michel Suleiman gewählt werden. Die Hisbollah erhält im neuen Kabinett Ministerposten und kann gegen alle Entscheidungen der Regierung ihr Veto einreichen. Die Vereinbarung wurde unter Vermittlung des Emirats Katar geschlossen. Mit einem Milliardenprogramm will die chinesische Regierung den Regionen wieder auf die Beine helfen, die vor 9 Tagen durch ein heftiges Erdbeben schwer geschädigt worden sind. Vorerst seien 70 Milliarden Yuan, etwa 10 Milliarden Franken, für einen Wiederaufbaufonds bereitgestellt worden, teilte Ministerpräsident Wen Jiabo mit. In den kommenden Wochen geht es vor allem darum, Hunderttausende von Notunterkünften in den betroffenen Gebieten zu erstellen. Die Zahl der Todesopfer wurde heute mit über 41.000 angegeben. Die UBS baut ihre Risiken im amerikanischen Immobilienmarkt ab. Die Schweizer Grossbank verkauft zweifelhafte Wertpapiere für rund 15 Milliarden Dollar an den amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock. Damit halbiert die UBS ihre Risikopositionen im US-Hypothekenmarkt von 30 auf 15 Milliarden US-Dollar.
Sie hören nicht oder Zeit auf DRS1 und DRS4 News, die weiteren Themen. Nicht ungewöhnlich, aber ungewöhnlich deutlich, weshalb die Gegner der Einbürgerungsinitiative zulegen. Was lange währt, bleibt, wie es immer war, warum die Neuordnung der Departemente nicht zustande kommt. Ein glücklicher Tag für den Libanon. In die Freude über das Wunder von Doha mischt sich auch Skepsis. Eine Reise in den Süden mit viel Symbolik. Italiens Regierung tagt in Neapel und setzt sich damit unter Erfolgsdruck. Ein Trick mit doppeltem Boden, wie die UBS Subprime-Papiere aus der Bilanz zaubert, ohne die Risiken loszuwerden. Nigelnagelneue Traktoren, aber kein Geld dafür. Wir zeigen den Strukturwandel in Serbiens Landwirtschaft. Und Misserfolge als größtes Verdienst, die schonungslose Abrechnung mit US-Präsident George Bush aus der Feder des Ökonomen Paul Krugman. Kurz vor der Abstimmung in 10 Tagen wird es spannend, mindestens in der Frage der Einbürgerungen. Wäre am letzten Sonntag entschieden worden, hätte das Volk die SVP-Initiative für demokratische Einbürgerungen abgelehnt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der SRG. Noch ganz anders sah es vor einem Monat aus. Damals wurde die Vorlage mehrheitlich befürwortet. Weshalb dieser Meinungsumschwung? Erklärungen im Beitrag von Alexander Sauter.
Vor einem Monat wollten noch 48% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Vorlage annehmen. Die Gegner waren in der Minderheit. Jetzt ein komplett anderes Bild. Die Gegner haben massiv auf 56% zugelegt. Nur noch 33% unterstützen die Initiative. Die SVP will, dass über Einbürgerungen an der Urne entschieden werden kann und dass gegen den Volksentscheid keine Rekursmöglichkeit besteht. Es sei üblich, dass bei Initiativen im Laufe einer Kampagne die Gegnerschaft wachse, sagt Claude Longchamp, Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern. Überraschend sei in diesem Fall aber die Deutlichkeit.
Wenn man es versucht zu analysieren, kann man verschiedene Gründe nennen. Punkt 1 ist die gegenwärtige Beteiligungsbereitschaft im SVP-Wählerlager ist relativ tief. Das hat wohl damit zu tun, dass die Partei vor allem mit sich selber beschäftigt ist und sich mit sich selber beschäftigt und nicht Kampagne führt. Und zweitens, dass eigentlich die Motive, die von der SVP-Kampagne gesetzt worden sind, im eigenen Lager zwar recht gut funktionieren, nach außen aber polarisieren.
Das Anliegen der SVP, mit der Initiative die Bevölkerung vor kriminellen Jugendlichen zu schützen, findet zwar auch in bürgerlichen Kreisen Unterstützung. Das Argument, es gäbe Masseneinbürgerungen, wird von CVP- und FDP-Anhängern jedoch nicht geteilt. Die Umfrage zeigt weiter, eine große Mehrheit ist der Auffassung, dass Einbürgerungen nicht willkürlich erfolgen dürfen. Genau dies sei bei Annahme der Initiative aber der Fall, sagen die Gegner der Vorlage. Die Zustimmung ging deshalb bei den Bürgerlichen zurück.
Wenn man heute versuchen wollen, von der SVP her hier Sympathien für diese Initiative zu mobilisieren, die weit ins bürgerliche Lager hineinreichen, dann hätte man doch mehr sachbezogen argumentieren müssen. Die sachbezogene Position hat Frau Wittmer-Schlumpf, eine Gegnerin dieser Initiative, eingenommen. Und deshalb blieb eigentlich vor allem auch die Provokation auf der Seite der Initianten. Und das hat dann doch eher kontraproduktiv gewirkt. Das Klima ist angeheizt, es ist durch diese Ausschlussdebatte auf jeden Fall angeheizt. Das hat der Initiative wohl nicht genützt.
Auffallend ist, nur knapp die Hälfte der SVP-Sympathisanten will am 1. Juni überhaupt an die Urne gehen. Dies sei außergewöhnlich wenig, so Claude Longchamp. Bei der SVP zeigt man sich trotzdem weiterhin zuversichtlich. Ein Ja zur Initiative liege noch drin, sagt Generalsekretär Yves Bixel. Er glaubt auch nicht, dass sich der Streit rund um Bundesrätin Wittmer-Schlumpf negativ auf den Abstimmungsverlauf auswirkt.
In den kantonalen Wahlen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, hat sich diese Hypothese bisher nicht bestätigt. Wir haben Sitze gewonnen in den letzten Wochen, wo wir vorher noch nie erfolgreich waren. Deshalb gehen wir nicht davon aus, dass es da eine Auswirkung gibt.
Nicht berücksichtigt ist in der Umfrage, ob die Fernsehsendung «Arena» mit Christoph Blocher und Evelyn Wittmer-Schlumpf eine Auswirkung auf das Abstimmungsverhalten hat. Denn die Umfrage fand kurz vorher statt. Laut Claude Longchamp vom Forschungsinstitut GFS Bern dürfte der Einfluss des Fernsehduells aber eher gering sein.
Der Bericht von Alexander Sauter. 3 Jahre lang wurde über eine Neuordnung der Departemente im Bundesrat spekuliert, diskutiert, wurden Varianten geprüft. Jetzt ist das Resultat da. Alles bleibt beim Alten. Hintergründe von Philipp Burkhardt.
Der Berg hat eine Maus geboren. Nach monatelangem Hirnen über neue Departemente und Strukturen hat sich der Bundesrat für die Nulllösung entschieden. Nach ausgiebigen Gesprächen in einer Klausursitzung heute Nachmittag teilt die Landesregierung in einem dürren Kommuniqué mit, habe man entschieden, auf eine Reform der Departemente zu verzichten. Die knappe Begründung: keine der vorgelegten Varianten vermöge einen entscheidenden Mehrwert zu schaffen. Somit wird nichts aus einem Sicherheitsdepartement, in dem alle Nachrichtendienste, die Armee und polizeiliche Aufgaben auf Ebene des Bundes zusammengelegt werden. Auch nichts wird aus einem Bildungsdepartement, in dem die Bereiche Bildung, Forschung und Innovation konzentriert werden. Und auch im Bereich Entwicklungshilfe bleibt alles beim Alten. Die Aufgaben werden nicht in einem einzigen Departement vereinigt. Der Bundesrat stellt sich damit diametral gegen das Parlament, das in mehreren Vorstößen die Schaffung von Bildungs- und Sicherheitsdepartement zwingend verlangt hat. Entsprechend empört sind die Volksvertreter. Bildungspolitikerin Kathi Ricklin, Nationalrätin der CVP.
Ich bin äußerst enttäuscht. Ich habe doch erwartet, dass jetzt mindestens mit der neuen Zusammensetzung des Bundesrates etwas Bewegung hineinkommt. Diese Nulllösung ist nicht einmal eine Maus, die der Bundesrat hier gebärt, und es fehlen eindeutig die Visionen in unserem Bundesrat.
Der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates, Bruno Zuppiger von der SVP, ärgert sich. Von der anfänglichen Euphorie der Bundesräte sei nichts als Mutlosigkeit übrig geblieben.
Je länger dieses Projekt lief, desto mehr haben sich alle wieder in ihre Abwehrdispositive bewegt. Das Ergebnis ist jetzt heute herausgekommen.
Das Parlament habe die Kompetenz, die Departemente zu organisieren, an den Bundesrat delegiert. Jetzt müsse man sich überlegen, diesen Entscheid wieder rückgängig zu machen, droht Kathi Ricklin.
Damit müsste das Parlament jetzt eigentlich die Gesetzgebung ändern und diese Aufgabe wieder an sich nehmen, wobei es wahrscheinlich auch nicht unbedingt sehr leicht sein wird, mit unserem Parlament hier eine moderne, gute Lösung zu finden.
Der Bundesrat seinerseits hat inzwischen ein neues Beschäftigungsprogramm gefunden. Er will sich laut Mitteilung von heute intensiv um das Projekt Aufgabenüberprüfung kümmern, bei dem es darum geht, aus Spargründen ganze Bundesaufgaben zu streichen. Aber auch hier zeichnet sich bereits ab, dass diese Übung letztlich zu einem Rohrkrepierer wird.
Vor anderthalb Wochen stand der Libanon noch am Rande eines Bürgerkriegs. Jetzt atmet man auf in Beirut. Regierung und Opposition haben sich nach 1,5 Jahren politischer Lähmung geeinigt. Am Wochenende wird der Libanon einen Präsidenten erhalten. Bald danach wird eine Regierung mit starker Oppositionsbeteiligung gebildet und nächstes Jahr gibt es Wahlen. Alle Seiten verzichten auf Gewalt. Das ist in groben Zügen, was im Papier von Doha steht. Doch was ist dieses Papier wert? Irene Meyer hat sich in Beirut umgehört.
Dort, wo es am frühen Morgen die beste Manouche im Quartier gibt, das Brotgebäck, das die Libanesen so lieben, sind Zaher und Ali schon stundenlang an der Arbeit. Mabruk, Gratulation zum Abkommen von Doha, sagen wir.
Radio Suisse.
Hallo.
Mabruk.
Are
you happy?
Yes.
Ja, er sei glücklich, strahlt Zaher und wirft den Teig in den Ofen. Glücklich, dass es keine Gewalt mehr gäbe, so wie in den letzten Wochen hier in den Straßen von West-Beirut. Kollege Ali kommt dazu und scherzt. Zaher sei ein Anhänger von Hariri und der Regierung. Dabei könne doch niemand der Hisbollah das Wasser reichen. Eine Kundin mischt sich ein. Eine geborene glückliche Optimistin.
Die Libanesen vergessen.
Die Libanesen vergessen schnell, sie müssten, damit sie zusammen weiterleben könnten, sagt sie, hofft sie. Viel skeptischer ist der Hauswart Kamil. Der Syrer, der im Gegensatz zu vielen seiner Landsleute in Beirut geblieben ist, hatte Angst, wie lange nicht mehr, als vor dem Haus geschossen wurde, glaubte, der Bürgerkrieg habe begonnen. Dieses Wunder von Doha kann er noch nicht richtig einordnen. Noch skeptischer ist Marwan, bei dem die Quartierbewohner Zeitungen kaufen und Kaffee trinken. Er glaube den Politikern erst, wenn der Präsident gewählt sei. Und er spricht von Misstrauen, Hass und Wunden, die erst mit der Zeit heilten. Und doch, keiner unter ihnen kann die Erleichterung verbergen, die das Abkommen von Doha auslöst. Der offene Bürgerkrieg ist abgewendet, die Achterbahnfahrt der Libanesen aber noch keineswegs zu Ende. Auch wenn die Stimmen der libanesischen Politiker in Katar heute weich und samten klingen im Vergleich zu den letzten Monaten. Premier Sanjura spricht von gegenseitigem Respekt, Außenminister Tarek Mitri vom notwendigen Kompromiss für das Land. Auch der frühere Präsident Amin Gemayel vom Regierungslager preist die Vereinbarung. Eine Chance für den Libanon sei es, sagt Gemayel und kann doch seine Enttäuschung nicht verbergen. Nun auf Druck des hartnäckigen Emirs von Katar, der den Ruf der Arabischen Liga mit diesem Erfolg aufpoliert hat, haben Premier Sanjura und seine Verbündeten die schiitische Hisbollah wieder als Regierungspartnerin und mit ihr den Christenführer Michel Aoun und die Amal von Nabi Berri. Und erst noch in Vetostärke. Der politische Kampf darum dauerte seit 1,5 Jahren an. In den letzten 2 Wochen hat sich die Hisbollah diesen Einfluss mit Gewalt genommen. Einer ihrer Abgeordneten bedauert, dass die Regierung nicht schon vor einem Jahr bereit gewesen sei, die Schiiten, ein Drittel der Bevölkerung, an der Regierung teilhaben zu lassen. Und der frühere Minister der Hisbollah, Mohammed Fnaish, bemüht sich, keinen Triumph aufkommen zu lassen. Beide Seiten hätten nachgeben müssen, sagt er. Es sei kein perfektes Abkommen, sondern nur eine Chance für die Libanesen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Vielleicht auch nur eine Atempause von ein paar Monaten, glaubt Ökonomieprofessor Samir Makdisi auf dem Weg zur Universität in West-Beirut. Er sehe keinen Gewinner und Verlierer, nur einen marginalen Vorteil für die Opposition. Sie habe aber ihre auf den Straßen von Beirut demonstrierte Macht in Doha nicht ummünzen können oder wollen, sagt Makdisi. Er war früher selber Minister in einer libanesischen Regierung. Wird der Libanon nun aus seiner totalen Lähmung erlöst werden?
Hoffentlich ja, aber ich würde sagen, das in eine
Er hoffe es sehr, aber sage dies mit großer Vorsicht. Grundsätzlich könnten die verfeindeten Politiker schon zusammenarbeiten im Interesse des Landes. aber mit einer teilweisen Wahlreform und einer Einheitsregierung sei es im heutigen Libanon nicht getan, sagt Sami Makdisi.
The problem is that in the long run the Lebanese political system has to be changed.
Eine funktionierende Demokratie könne der Libanon nur werden, wenn sein konfessionelles System und die Macht der Clans und Gruppen durch ein säkulares System abgelöst würden. Heute sei ein erster Schritt getan worden, dem viele weitere folgen müssten.
Der Bericht aus Beirut von Irene Meyer. Neapel, die Großstadt im Süden Italiens, fühlt sich vom Staat verlassen. Doch jetzt kommt gleich fast die ganze Staatsspitze nach Neapel. Abfallkrise, wirtschaftliche Misere, fremdenfeindliche Gewalt, das sind die aktuellen Brennpunkte der Millionenstadt am Fuße des Vesuv. Die neue Regierung unter Silvio Berlusconi hat heute ihre Sitzung in Kampaniens Hauptstadt durchgeführt. Kurz vor der Sendung wurde über die Ergebnisse informiert. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Italien-Korrespondenten Rolf Pellegrini. Was die Abfallkrise betrifft, hat die Regierung Berlusconi beschlossen, in 8 Deponien Müll ablagern zu lassen und 3 weitere Verbrennungsanlagen zu bauen, neben der bereits bewilligten. Reicht das?
Man wird sehen, was sich verwirklichen lässt. Bezeichnenderweise sind die Namen der 8 Orte, wo neue Deponien eingerichtet werden sollen, offiziell noch nicht angegeben worden, weil man den Widerstand der Bevölkerung befürchtet. Und bei den Protesten der Bevölkerung spielt die Camorra auch eine Rolle. Nicht nur, aber auch. Sie verdient ja am Müllgeschäft Milliarden, im Transport von illegalem Sondermüll, in der illegalen Ablagerung, im Aufkauf auch von Territorien, wo danach eine offizielle Deponie eingerichtet wird. Sie kauft das Land billig und verkauft es teuer. Sie verdient über ihre Mittelsmänner auch mit, wenn der Staat immer wieder neue Subventionen bewilligt, Milliardensubventionen. Die Camorra hat also jedes Interesse daran, dass das Kirchproblem nicht gelöst wird. Da liegt das Hauptproblem. Die Camorra ist der dominierende Ordnungsfaktor in der Region oder Unordnungsfaktor, wenn Sie wollen. Und daher hat Berlusconi jetzt auch angekündigt, dass jene, die Proteste der Bevölkerung gegen die Deponien organisierten, mit Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren zu rechnen hätten.
Der oberste Katastrophenschützer Italiens, Guido Bertolaso, wird neu als Staatssekretär zuständig sein für das Mülldesaster. Warum soll ihm gelingen, woran sein Vorgänger Gianni De Gennaro gescheitert ist?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass De Gennaro gescheitert ist. Einigen Erfolg, begrenzten Erfolg hat er gehabt. Die Abfallberge sind viel kleiner, als sie es vor ein paar Wochen noch waren. Mehr war meiner Ansicht gar nicht drin, weil im Wust der Interessen, im Filz der Interessen und im Zentrum eben das organisierte Verbrechen ein gemeinsamer Kurs in und um Neapel nicht gefunden werden kann. Das System Paese funktioniert nicht in ganz Italien und vom System Kampagnen kann man schon gar nicht reden, nicht einmal als Arbeitshypothese, denn da gibt es ja nur Clans und Gruppen, aber kein überwölbender Bürgersinn. Sonst hätten die Camorristi ja nicht über Jahrzehnte die Gegend, aus der sie stammen, in der sie selbst oft leben, verwüsten und vergiften können.
Also könnte es gut sein, dass Silvio Berlusconi noch lange nach Neapel reisen muss, um dort zu arbeiten. Denn das hat er im Wahlkampf ja versprochen, nämlich dahin zu gehen, bis die Müllkrise gelöst ist.
Auch Berlusconi hat keinen Zauberstab und er hat dies selbst mehrfach gesagt in diesen Wochen. Er ist ja sehr viel vorsichtiger geworden, als er das früher war, weil er weiß, dass Italien immer weiter absackt und weil er weiß, dass es keine Wunder gibt. Dass ein Werbemann wie er, ein geborener Verkäufer und Propagandist, sich so zurückhält, zeigt, wie ernst die Lage Italiens ist.
Weiteres Thema an der Sitzung heute der italienischen Regierung war ein Sicherheitspakt aus der Feder von Innenminister Maroni von der Lega Nord. Welches sind hier die zentralen Punkte?
Nun, Maroni will eine generelle Verschärfung der Strafen für gewisse Verbrechen. Aber im Bewusstsein der Bevölkerung ist das ganze Paket mit der Ausländerfrage verquickt. Und das ist natürlich problematisch. Die Regierung will nicht nur Ausländer, die sich eines Deliktes schuldig gemacht haben, rasch ausschaffen lassen, sondern auch Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung, also sans papier. Ja, diese sollen gar im Wiederholungsfall inhaftiert werden können. Viele haben Zweifel daran, dass dies opportun ist, denn viele der Clandestini, der Illegalen also, arbeiten in der Schwarzwirtschaft, die überwiegende Mehrheit von ihnen. Und dann kann man sich ja auch nicht vorstellen, dass Sans-Papier in ein Gefängnis eingewiesen werden, monatelang. Das kostet erstens viel Geld und zweitens sind die Gefängnisse ohnehin überfüllt. Wahrscheinlich werden aber auch die meisten Richter in Italien gar nicht dazu Hand bieten, die neue Strafandrohung anzuwenden. Es bleibt das Signal, ins Ausland oder in Italien unterzutauchen, könne auch riskant sein. Aber ob das Signal ankommt, das wird die Zukunft zeigen.
Berlusconi ist also gleich zu Beginn seiner erneuten Regierungsarbeit als Krisenmanager gefordert. Er tut das mit dieser symbolträchtigen Sitzung abseits von Rom. Was bleibt inhaltlich über das Symbolische hinaus?
Nun, Symbole haben ihre Bedeutung in der Politik, vor allem in einer so traditionsbewussten, kulturreichen Stadt wie Neapel mit einer stolzen Bevölkerung, die sich nun überall an den Pranger gestellt sieht, weltweit. Also insofern sollte man das nicht unterschätzen. Aber Neapel und die Ankündigung des Versuchs einer Lösung von zwei der dringlichsten Probleme, Sicherheit und Abfall, hat natürlich Signalwirkung im ganzen Land. Berlusconi und seine Leute wurden ja unter anderem gewählt, weil sie da Abhilfe versprachen. Und jetzt mit der Präsenz in Neapel hat Berlusconi sich natürlich selbst auch in Zugzwang gebracht. Er hat sich unter Erfolgsdruck gesetzt. Das ist nicht wenig.
Besten Dank, Rolf Pellegrini, für diese Einschätzung. Das war unser Italien-Korrespondent. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit: der Trick der UBS mit den Ramsch-Hypotheken, der Wandel in Serbiens Landwirtschaft und George Bushs großer Vorteil: nach ihm werde alles besser. Die scharfe Kritik des Paul Krugman. Die UBS verkauft Ramsch-Hypotheken für 15 Milliarden Dollar an den amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock. Damit ist die Großbank einen Teil ihrer Sorgen los. So scheint es wenigstens. Möglicherweise ist das zwar eine gute Lösung für die UBS, doch die relativ wenigen Details, die über den Deal bekannt sind, lassen aufhorchen. Erklärungen von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Die UBS wirft Ballast ab. Sie verkauft faule Hypothekenpapiere im Wert von 22 Milliarden Dollar und erhält dafür 15 Milliarden Dollar, die Summe, mit der diese Papiere derzeit in der UBS-Bilanz stehen. Ein kräftiger, aber für die Bank akzeptabler Abschlag, UBS-Sprecher Christoph Meyer.
Damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben damit unsere Risiken noch einmal substanziell vermindern können.
Als Käuferin tritt ein neu gegründeter Fonds der US-Investmentgesellschaft BlackRock auf. BlackRock verwaltet weltweit Vermögenswerte in der Höhe von 1.300 Milliarden Dollar. Trotzdem finanziert BlackRock den Deal nur zu einem kleinen Teil selber. 11,5 der 15 Milliarden Dollar stammen von einer Bank, der UBS. Sie gewährt den Amerikanern einen entsprechenden Kredit. Ein Geschäft, das bei einigen Experten Stirnrunzeln auslöst. Zum Beispiel bei Ivan Lengwiler. Er ist Professor für Wirtschaftstheorie und Finance an der Universität Basel und sagt:
Im Prinzip können Sie sich überlegen, was ist besser? Ist es besser, Subprime-Papiere in der eigenen Bilanz zu haben? Oder ist es besser, einen großen Kredit an einen Fonds in der Bilanz zu haben, der selber nur Subprime-Papiere hält?
Und die Antwort?
Die Antwort ist, es ist Hans was Heiri, es ist genau dasselbe.
Die UBS widerspricht. Für die Großbank mache es sehr wohl einen Unterschied, wie die Subprime-Papiere in ihrer Buchhaltung geführt würden, sagt Sprecher Christoph Meyer.
Also durch den Transfer jetzt dieser 15 Milliarden in den Fonds sind wir nicht mehr unmittelbar diesen Wertschwankungen ausgesetzt. Das heißt, wenn jetzt der Markt sich nochmals verschlechtern sollte, dann schlägt das nicht unmittelbar auf die Gewinnverlustrechnung der UBS durch.
Die UBS muss mit anderen Worten nicht mehr täglich die Wertschwankungen der Ramsch-Papiere in ihren Büchern anpassen. Wertberichtigungen und Abschreiber sollten nicht mehr vorkommen. Vorgesehen ist ferner, dass der UBS Milliardenkredit von den Käufern über die Zeit abgestottert werden soll durch Zinsen oder durch den Verkauf der Hypothekenpapiere. Das tönt gut. Doch mit dieser Lösung sei ein neues Problem verbunden. Die Subprime-Risiken verschwinden zwar, tauchen aber als Kreditrisiken wieder auf. Ein heikler Tausch, findet Ivan Lengwiler von der Universität Basel.
Im Prinzip ist das natürlich einfach eine Verschleierungstaktik. Was passiert, wenn der Subprime-Markt noch schlechter wird? Nun, dann wird BlackRock in ein Problem laufen. Und die UBS hat einen riesigen Kredit ausstehend gegenüber BlackRock. Das heißt, wer trägt das Risiko? Es sind wieder die UBS-Aktionäre.
Deshalb wäre es nach Ansicht des Finanzmarktspezialisten für die UBS besser gewesen, die Subprime-Papiere noch eine Weile zu behalten. Ivan Lengwiler ist nämlich überzeugt, dass sich dieses angeschlagene Marktsegment früher oder später erholen werde. Dann könnten die Papiere wieder zu akzeptablen Preisen verkauft werden. Die UBS hingegen will oder kann diese Geduld nicht aufbringen. Sie steht unter Druck. Für sie ist der Spatz in der Hand derzeit mehr wert als die Taube auf dem Dach.
Beat Soltermann hat berichtet.
Hunger, Märkte, Politik. Die Probleme und Lösungen.
Heute liegt der Akzent in unserer Serie auf den Märkten, konkret auf der Landwirtschaft Serbiens und der Frage, wieso sie sich nicht mit der europäischen Konkurrenz messen kann. Die nordserbische Provinz Vojvodina, flächenmäßig ungefähr halb so groß wie die Schweiz, war einst die Kornkammer Jugoslawiens. Inzwischen sind die staatlichen Landwirtschaftsbetriebe Ex-Jugoslawiens in privaten Händen. Doch effizient produzieren die Bauern deshalb noch lange nicht. Um herauszufinden, weshalb das so ist, ist Walter Müller nach Novi Sad, der Hauptstadt der Vojvodina, an die Landwirtschaftsmesse gefahren.
An der Landwirtschaftsmesse von Novi Sad haben Federvieh und Kleintiere ihren Platz irgendwo im Hintergrund. Eine Attraktion für die Kinder und weniger für die Bauern. Deren Interesse konzentriert sich mehr auf die alles dominierenden Landmaschinen. Die Bauern drängen sich um Mähdrescher und Traktoren. Beinahe alle tragen sie Plastiktaschen voller Hochglanzbroschüren mit sich, als ob sie jemals eine solche Maschine kaufen könnten. Jovan Karlovic steht gedankenverloren vor einem knallroten Riesentraktor, der beinahe doppelt so hoch ist wie der 48-jährige Agronom. Sie hätten alle kein Bargeld und nichts Erspartes, klagt er. Vor 4 Jahren habe er einen kleinen Traktor geleast und bezahle nun Monatsraten in Euro. Denn um keine Risiken mit der Landeswährung Dinar einzugehen, würden in Serbien alle Kreditverträge in Euro abgeschlossen, sagt Bauer Karlovic. Der studierte Agronom ist einerseits Angestellter bei einer Landwirtschaftsgenossenschaft und bewirtschaftet andererseits ein Bauerngut von 120 Hektaren. Sein Arbeitgeber sei allerdings seit langem in einer Notlage. Deshalb arbeite er mehrheitlich auf dem eigenen Betrieb. Er produziere Weizen, Mais, Sonnenblumen und etwas Gemüse. Schweine und Hühner habe er nur für den Eigenbedarf, sagt Karlovic. Mit seinen 120 Hektaren könnte er eine vierköpfige Familie einigermaßen anständig ernähren, stellt er fest. Zum Vergleich, ein Schweizer Bauernbetrieb hat im Durchschnitt knapp 17 Hektaren. Serbische Bauernbetriebe produzieren also weit weniger intensiv als Schweizer Betriebe. Mit ein Grund für die niedrige Produktion sei der Mangel an Kapital und der Staat subventioniere kaum, sagt Stevan Milic, Direktor einer Landwirtschaftsgenossenschaft. Pro Hektar und Jahr bezahlt der Staat seit neuestem 120 Euro. Diese Subvention ist jedoch zweckgebunden. Die Bauern müssen dafür Treibstoff, Saatgut und Dünger kaufen. Danach senden sie die Quittungen an das Finanzministerium und erst dann werden ihnen die 120 Euro pro Hektar erstattet. Und wohl hätten sie in den letzten 2 Jahren wegen den höheren Lebensmittelpreisen einen besseren Erlös für ihre Produkte bekommen. Dieser werde aber durch die hohen Treibstoff- und Düngerpreise gleich wieder weggefressen, klagen die serbischen Bauern. Die an sozialistische Planwirtschaft gewohnten Bauern haben lange gebraucht, bis sie in der Not die Eigeninitiative ergriffen. Erst in den letzten 3-4 Jahren gründeten sie eigene Genossenschaften. Heute kauften sie dank größeren Mengen günstiger ein und könnten sich gegen das Preisdiktat der Abnehmer wehren, sagt Stefan Milic, Direktor der Landwirtschaftsgenossenschaft mit 110 Mitgliedern. Nun seien sie weniger erpressbar. Das sei ja schön, sagt Agronomieprofessor Nobojša Nevković von der Universität Novi Sad. Aber die Landwirtschaft der Vojvodina und ganz Serbiens sei für den europäischen Markt noch nicht wettbewerbsfähig.
The problem is productivity of domestic production, agricultural production, to be competitive to the European market.
Und er führt eine ganze Liste an, warum Serbiens Landwirtschaft trotz großem Potenzial nicht genügend produziere. Die Infrastruktur der Bauernbetriebe und der Verarbeitungsindustrie sei mangels Kapital veraltet und die Bauern seien zu wenig organisiert. Überdies seien die Eigentumsrechte der ehemals verstaatlichten Ländereien noch immer nicht geklärt und damit entstünde Rechtsunsicherheit. Die Regierung müsse sich im Agrarsektor aktiver engagieren, um ihn EU-tauglich zu machen, unterstreicht Nebojša Nevković. Dieses Problem müsse Serbien selber lösen.
This is more our problem than problem of the European Union, for my opinion.
An der Novi Sader Landwirtschaftsmesse bestätigt auch Bauer Jovan Karlovic, dass Serbiens Landwirtschaft viel mehr produzieren könnte. Er sieht ein wichtiges Hindernis in der politischen Instabilität. Wo sollen wir hinkommen, fragt er resigniert, wenn das Land immer wieder von einer vorgezogenen Parlamentswahl in die andere torkle. Eine Antwort erwartet Karlovic nicht. In jedem Wahlkampf sei die alte Regierung inaktiv und bis dann eine neue funktioniere, verginge ein halbes Jahr, stellt er fest. Er weiß, wovon er spricht. Vor 10 Tagen wurde gewählt und seit 3 Monaten wartet er auf die Staatssubventionen für Treibstoff, Saatgut und Dünger.
Serbiens Landwirtschaft im Umbruch, das war unser Korrespondent Walter Müller. Uhr, das Echo Dossier. Er ist wohl der profilierteste Gegner von George Bush, denn als Star-Kolumnist der New York Times legt er sich immer wieder mit dem US-Präsidenten an. Paul Krugman heißt der Mann und sein Urteil wiegt deshalb besonders schwer, weil er zu den weltweit renommiertesten Ökonomen zählt und regelmäßig als Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis gehandelt wird. Auch sein neuestes Werk ist eine Abrechnung mit Präsident Bush, aber nicht nur. Markus Mucklin hat Paul Krugman in Deutschland getroffen.
Nach Bush ist der Titel des neuesten Krugman-Buchs, er könnte noch kürzer sein und heißen Ach Bush. Denn Krugman ist unerbittlich in seinem Urteil über den US-Präsidenten, wie man es von seinen Kolumnen in der New York Times gewohnt ist.
It is unprecedented in the past century for a president to end his term with family income lower than it was when he began. And yet this has happened under Bush.
Das habe es im ganzen letzten Jahrhundert unter keinem einzigen Präsidenten gegeben, dass die Einkommen der durchschnittlichen US-Familie am Ende einer Amtszeit tiefer gelegen seien als zu Beginn. Doch genau dies sei unter Präsident Bush geschehen. Paul Krugman rechnet aber nicht nur schonungslos ab mit dem Präsidenten, dass George W. Bush in 8 Monaten abtreten muss, stimmt ihn auch zuversichtlich. Es gehe nicht nur eine Amtszeit, sondern gleich eine dunkle Ära zu Ende.
I believe that we've come to the end of a rather dark era in America. In some ways the era of Bush, but in many of the things that I think are bad have gone on longer than the Bush years. We've really had a period.
Es gehe nicht nur um die 8 Jahre Bush. Schon vorher hätten sich die sozialen Unterschiede vertieft, die politischen Pole hätten sich extrem auseinanderentwickelt. Es sei eine schlimme Periode gewesen für die amerikanischen Ideale. Mit etwas Glück dürfte diese Epoche ihr Ende finden, meint und hofft auch Paul Krugman. Eine neokonservative Bewegung habe ab den 60er Jahren allmählich die Kontrolle über die Republikanische Partei erlangt. Ab Ende der 70er Jahre bestimmte sie den Kurs der Partei. Mit Ronald Reagan habe erstmals ein Vertreter der Neokonservativen die Wahlen gewonnen. Diese Strömung habe die Geschichte der USA zurückgedreht. Die Errungenschaften des New Deal und die Politik des sozialen Ausgleichs in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg rückgängig gemacht, meint Paul Krugman.
America has changed from being a relatively middle-class society in the 1960s to being a highly elitist society. Basically back to the 1920s today.
Amerika habe sich zurückverwandelt von einer relativen Mittelklassengesellschaft zu einer sehr elitären Gesellschaft wie früher um 1920 herum. Krugman zieht einen Vergleich zwischen dem größten US-Konzern der 60er Jahre, General Motors, und dem Detailhandelsriesen Walmart, der heute alle anderen US-Unternehmen übertrifft. Hier zeige sich der tiefe Wandel der US-Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten.
In 1969, America's largest corporation was General Motors. It paid an average wage to its workers that was the equivalent of about $45,000 today. It paid its CEO a salary that was the equivalent of about $4 million today. And people thought
General Motors als das größte US-Unternehmen Ende der 60er Jahre zahlte seinen Arbeitern im Durchschnitt auf die heutigen Verhältnisse hochgerechnet $45,000. Sein Konzernchef erhielt $4 Millionen. Heute zahle Walmart als größtes US-Unternehmen seiner Belegschaft im Durchschnitt $19,000. Der CEO erhalte hingegen $23 Millionen. Das ist nur ein Beispiel von vielen und nicht einmal das Extremste, an dem sich ablesen lässt, wie sehr sich die sozialen Gegensätze vertieft haben. Viele Konzernchefs lassen sich noch viel höhere Saläre auszahlen, als der Walmart-Chef erhält. Hinzu kämen noch die Steuerbegünstigungen, die die Bush-Administration den Superreichen gewährt. Der streitbare Ökonomieprofessor wünscht sich deshalb das Ende der neokonservativen Ära herbei. Aber nicht nur er wünsche sich das. Die Mehrheit der US-Bürgerinnen und Bürger sehne sich nach einer Wende, meint Krugman. Bush werde dasselbe unrühmliche Schicksal erleiden wie der frühere Präsident Herbert Hoover, der das Land zu Beginn der Depression der 30er Jahre geführt hatte.
From my point of view, I look at it and say that Bush may be the Herbert Hoover of the 21st century. Herbert Hoover being the Republican president who presided over the beginning of the Great Depression.
Präsident Bush werde der Herbert Hoover des 21. Jahrhunderts sein, wie dieser mit seinen Misserfolgen den Weg zu den Reformen unter dem demokratischen Präsidenten Franklin Roosevelt freimachte, so könnten die Demokraten nun leichter Reformen durchsetzen, weil sie diese immer mit den Misserfolgen der Bush-Politik rechtfertigen könnten. Die wachsende Ungleichheit provoziere die Gegenreaktion.
The growing inequality is finally producing a backlash. People are upset. The ordinary American working family is not sharing in the economy's fruits. And that has become an increasingly...
Die Leute seien unzufrieden. Noch vor 10 oder 15 Jahren habe sich das politisch nicht ausgewirkt. Das ändere sich. Die Leute forderten nun die politische Wende. Krugman sieht das Ende der neokonservativen Ära kommen. Das habe sich bereits in den Parlamentswahlen von 2006 gezeigt und es werde sich im kommenden Herbst wiederholen, wenn ein Großteil der Parlamentarier in Washington neu bestimmt werden. Eine klare Mehrheit wünsche sich auch für das Weiße Haus einen Demokraten. Ob er denn die Präsidentschaftswahl bereits als entschieden betrachte, will ich deshalb von Paul Krugman wissen.
Not entirely. We have polls which say that a generic Democrat, a Democrat in the abstract, would beat a generic Republican by a very large margin. Unfortunately, actual elections you have to.
Nein, nicht ganz. In Umfragen geben die Leute den Demokraten zwar klar den Vorzug, solange keine Namen genannt würden. Doch zur Wahl stünden konkrete Personen. Deshalb sei der Ausgang ungewiss. Eine Niederlage von Barack Obama gegen John McCain sei deshalb nicht auszuschließen, auch wenn er glaube, dass Obama eher gewinnen als verlieren werde. Es sei noch immer riskant, einen Afroamerikaner als Kandidaten aufzustellen. Auch könne sich John McCain vielleicht erfolgreich als ganz anderer Republikaner darstellen als seine Vorgänger. Deshalb sei die Wahl noch nicht entschieden und Paul Krugman gesteht, dass er sich nicht mehr so sicher sei, dass die Demokraten den nächsten Präsidenten stellen, wie er es beim Verfassen des Buches noch war. Doch selbst wenn es die Demokraten erneut nicht schafften, nach Bush werde sich vieles ändern. Selbst unter einem Präsidenten McCain.
Das war ein Dossier von Markus Mucklin. Das neueste Buch von Paul Krugman trägt den deutschen Titel «Nach Bush, das Ende der Neokonservativen und die Stunde der Demokraten». Es ist im Campus Verlag erschienen. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Roman Villinger. Für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.